Als Jesus seine Botschaft verkündet hat von Frieden und von Liebe und von Vergebung und so weiter, da gab es eine ganze Menge Leute, die meinten, das sei eine ganz harmlose Geschichte. Und deswegen hat Jesus ganz klar schon gesagt im Evangelium, ich bin nicht gekommen, um den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Was meint Jesus damit? Schau, in dem Moment, wenn du anfängst, irgendwelche Entscheidungen für Gott zu treffen, in dem Moment, wenn du anfängst, anders leben zu wollen, als wie du bisher gelebt hast oder wie alle Leute um dich rum leben, bekommst du Gegenwind. Jesus sagt sogar ganz ausdrücklich, in der Welt habt ihr Angst, in der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, in Abschiedsreden bei Johannes sagt er das. Und wir werden aufgefordert, und über die Stelle möchte ich heute besonders sprechen, im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 12, da heißt es, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich will euch heute in dieser Lehre ein paar Prinzipien aufzeigen, wie du erfolgreich den guten Kampf des Glaubens kämpfen kannst. Aber die erste Einsicht, bevor wir auf diese 7 Prinzipien, die ich für euch habe, eingehen können, ist die Erkenntnis, dass Kampf unvermeidbar ist. Kampf gehört zum christlichen Leben genauso wie Liebe, Friede, Vergebung und alles andere. Denn wir leben in einer gefallenen Welt. Und Jesus lädt uns zwar ein zu einem Lebensstil, der viel mit Frieden und Liebe und Versöhnung zu tun hat, aber wir leben in einer Welt, wo genau diese Werte, Friede, Liebe und Vergebung, absolut im Gegensatz stehen zu dem, was eigentlich um uns herum abgeht, zu der geistlichen Kultur, in die wir reingestellt sind. Wir leben in einer gefallenen Welt, wir leben nach Worten der Bibel in einer dunklen und letztendlich bösen Welt. Und wir sind Licht in dieses Dunkel. Das bedeutet, immer vor Augen halten, wir kämpfen nicht gegen Leute, wir kämpfen auch nicht in erster Linie gegen Institutionen oder irgendwie so Geschichten. Wir kämpfen gegen geistliche Mächte. Und auch hier, das Entscheidende, der erste Punkt ist nicht, dass du dir vorstellst, irgendwelche Dämonen und Engel und sowas, das kannst du auch, wenn du willst, aber das Entscheidendste ist, wir kämpfen gegen geistliche Grundhaltungen und zwar direkt schon in uns. Wir kämpfen gegen Gedanken an, wir kämpfen gegen Tendenzen unseres Verhaltens an. Das ist der geistliche Kampf. Aber ich will euch auf jeden Fall klar sagen, sobald du anfängst, mit Jesus zu gehen, mach dich auf Kämpfe gefasst. Habe erst heute Morgen zwei E-Mails gelesen von Leuten, die sich wirklich entschieden haben, hey, ich will jetzt Jesus voll nachfolgen, ich will anfangen zu beten, ich will anfangen zu fasten, ich will radikal sein, ich will das alles durchziehen. Hey, und nach ein paar Wochen auf einmal übelste Schwierigkeiten bekommen irgendwie, eine hat irgendwelche komischen Ideen und Angstzustände bekommen, jemand anderes hat auf einmal keine Lust mehr, auf einmal Probleme mit irgendwelchen Freunden, es ist auf einmal so, als würde alles schief gehen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass alle Probleme da immer geistlichen Ursprungs sind, aber ich will sehr wohl sagen, wenn du radikal mit dem Herrn gehst, wirst du geistliche Probleme bekommen, wirst du geistliche Angriffe bekommen. Und ich will euch ein paar einfache, sehr praxisnahe Tipps geben, wie ihr damit umgehen könnt. Das sind im Wesentlichen 7 Tipps. Der erste Tipp ist, eine Sache, die immer massiv, massiv, massiv wichtig ist, ist, entlarve Lügen in deinem Denken. Also erster Punkt, entlarve Lügen in deinem Denken. Das ist eine super Waffe gegen Angriffe, die in deinem Kopf sich abspielen, die sich um deine Gedankenmuster abspielen. Wir haben gelesen im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir sollen einen Kampf des Glaubens kämpfen. Wir kämpfen keinen bewaffneten Dschihad. Wir kämpfen nicht in finanzieller Hinsicht, um möglichst viel Geld zu gewinnen, um dann möglichst viele Missionare aussenden zu können. Das ist alles nicht der Punkt. Unser Kampf ist der Glaube und unser Schlachtfeld sind die Gedanken, wie Joyce Meyer in einem berühmten Buch von ihr geschrieben hat, das Schlachtfeld der Gedanken. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens und eine ganz entscheidende Arena, wo sich dieser Kampf abspielt, sind unsere Gedanken. Und ein Angriffsfeld sind negative oder eine Angriffsstrategie des Feindes sind negative Gedankenmuster. Nur negative Gedankenmuster kommen und gehen, jeder von uns hat sie, aber eine entscheidende Waffe, eine entscheidende erste Strategie ist, erkenne, welcher Lüge du gerade glaubst. Ich mache ein Beispiel. Du wachst eines Tages auf und hast richtig große Angst, auf einmal alle deine Freunde zu verlieren. Du hast angefangen, machen wir einfach ein Beispiel, du hast angefangen irgendwie radikal für Jesus zu sein und ein paar Schritte im Glauben zu gehen und du hast dann ein bisschen Gegenwind bekommen, ein paar Leute fanden das doof, du hast irgendwie einen zwischenmenschlichen Konflikt gehabt und jetzt auf einmal hast du diese panische Angst, ich werde alle meine Freunde verlieren, ich werde einsam sein. Und da kann ein wichtiger Schritt, wie du da rauskommst, sein, dass du erstmal erkennst, Moment, was glaube ich in meinem Kopf eigentlich? Und beim genaueren Hinsehen hast du der Lüge geglaubt, wenn A, B und C, Tante Frieda, Onkel Schorsch und der Hansi von der Straße gegenüber, wenn die drei mich doof finden, dann werde ich einsam und unglücklich sein. Und so bei Licht betrachtet merkst du gleich, Moment, das ist eine Lüge. Mein Leben ist doch in seinem ganzen Glück und in seinem ganzen Entwurf nicht davon abhängig, ob die drei Leute mich toll finden. Ja? Aber irgendwie war diese Lüge in deinem Kopf. Oder es ist vielleicht die Lüge drin, mein Glück und ob es mir gut geht, ist ausschließlich davon abhängig, ob andere Leute mich bestätigen. Das ist eine Lüge, die ganz tief in vielen von uns drin sitzt. Ich kann jetzt nicht total das vertiefen, wenn dich das Thema interessiert, empfehle ich dir das Buch von Chris Thurman, Thurman, Lügen, die wir glauben. Kannst du leicht im Internet finden. Lügen, die wir glauben. Der zählt so auf alle möglichen Lügen, die sich in unserem Denken abspielen. Weil ich über das Thema schon öfter gesprochen habe, sei das nur relativ kurz erwähnt. Eine zweite Sache passt direkt da drauf, ein zweiter Tipp, der mir in meinem Leben schon oft geholfen hat. Zweiter Tipp bei Angriffen, bei Versuchungen, bei inneren Kämpfen. Proklamiere, spreche aus, bete über dir aus, biblische Wahrheiten. Die Bibel ist bekannterweise in Hebräer 4 lesen wir das, ein Schwert, das zweischneidig und scharf und lebendig ist und das bis ins innerste Mark durchschneidend ist. Nun aber ein Schwert, das in deinem Bücherregal steht oder hängt, bringt dir im Sieg nichts. Du musst den Umgang damit lernen. Okay? Du musst dieses Ding in die Hand nehmen und auf deine Situation anwenden. Eine Sache, die ich sehr gerne mache, ist zum Beispiel aus dem Psalmen Verse zu lesen. Ich habe jetzt gerade vor einer Stunde, gerade vorher, Psalm 18 gelesen und studiert. Und da heißt es zum Beispiel, Herr, du bist meine Feste, du bist mein starker Turm. Du bist mein starker Turm. Und es gibt viele Situationen, da fühlt man sich ausgeliefert und einsam und angegriffen und schutzlos. Und es kann eine wunderbare Zeit sein, um über mir auszubeten. Herr, du bist mein starker Turm. Weshalb ausbeten? Ich meine damit nicht ein magisches einmal aussprechen. Das Wort Gottes ist kein Zauberbuch, das du einmal sagst und dann gluck ist auf einmal irgendwas anders, sondern es ist was, was du genauso lernen musst, was du genauso in dich reinstopfen musst, wie Englischvokabeln oder sowas. Es kommt über die gleichen Kanäle in deinen Kopf rein, wie eine Fremdsprache auch, die du lernst. Und indem du das Wort Gottes über dir ausbetest im Glauben, in dem Maße erlebst du auch, was da drin steht. Das ist ein wichtiges Prinzip. Die Bibel ist nicht wie ein Telefonbuch. Die Nummern, die stimmen, egal ob ich dran glaube oder nicht. Die Bibel ist lebendig und kraftvoll. Jesus sagt, diese meine Worte sind Geist und sind Leben. Aber weil sie Geist und Leben sind, müssen sie auch auf eine geistliche und auf eine im Herzen lebendige Weise aufgenommen werden. Und das, was das Wort Gottes in uns aktiviert, jetzt mal ein bisschen technisch ausgedrückt, ist unser Glaube. In dem Maße, in dem du im Glauben dich auf dieses Wort stellst, in dem Maße wird es lebendig in dir. Auch hier wieder, ich meine nicht so ein verkrampftes Ding, oh, ich glaube das ganz fest, ich glaube das ganz fest und dann sagst du dir 100 Mal, ich glaube das ganz fest und dann wird es wahr. Das meine ich auch wieder nicht damit. Sondern ich meine unter Glauben einfach sowas wie, auch wenn ich das jetzt nicht fühle, auch wenn ich das nicht 100%ig sehe, ich ergreife das und ich stelle mich praktisch auf dieses Wort. Du musst nicht deinem inneren Menschen Gewalt antun, so bis du endlich sagst, ich glaube es. Es genügt, wenn du einfach wieder einem Mann im Evangelium zu Jesus sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Du kannst sagen, Herr, schau mal her, Psalm 18 sagt, du bist mein Fels und du bist mein starker Turm. Aber Herr, ich fühle mich gerade überhaupt nicht wie in einem starken Turm, sondern ich fühle mich gerade einsam und ausgeliefert und schutzlos. Und Herr, zeig mir, dass du dieser Turm bist. Und ich glaube, dass du dieser Turm bist. Ich möchte es glauben. Und du fängst an auszusprechen, Herr, du bist mein Turm. Herr, du bist mein Turm. Herr, du bist mein starker Fels. Und dann kommen diese Gedanken, kannst du nachts nicht schlafen. Dann kriegst du Ängste, hast du Angst, bald zu sterben oder sonst was. Oder finanziell, dass alles schrecklich wird. Du sprichst einfach über dein Leben aus, Herr, du bist mein Turm. Du bist mein Turm. Und du machst es so lange, bis du merkst, dass sich in deinem Denken was verändert. Und das dauert ein bisschen. Aber ich kann dir wirklich verraten, die Psalmen sind ein wunderbares Buch, wenn du dich angegriffen und schlecht fühlst. Denn wenn du lang genug liest, du kommst früher oder später mit großer Wahrscheinlichkeit an einen Satz, wo du dir denkst, wow, das ist ja meine Situation. Und du greifst es, du ergreifst es, du packst diesen Vers beim Schopf und du sagst, okay, ich bete den so lang, bis ich ihn glaube. So, eine dritte Sache ist, manchmal stoßen wir im inneren Kampf oder im geistlichen Kampf auf Dinge, die wir in unser Leben reingelassen haben, die nicht gut sind. Ich mache ein Beispiel. Du merkst, dass du unglaublich, unglaublich, unglaublich unruhig wirst, weil du Geld verliehen hast und du weißt nicht, ob du es zurückbekommst. Und du sprichst aus über dein Leben, dass Gott gut ist und dass du dein Versorger ist und dein starker Turm, aber es geht nicht so richtig weg. Und was sein kann, ist, dass du auf einmal draufkommst, Moment, in meinem Herzen ist unglaublich viel Geiz und Liebe zum Geld groß geworden. Und du weißt ja, es gibt ein normales und gutes Verhältnis zum Geld, aber wo immer in deinem Leben, was so unglaublich weh tut und so, au, ich darf das gar nicht verlieren, ne, daran erkenne ich, dass mein Herz da ganz stark dran hängt. Und im tiefsten und letzten sollte mein Herz nur an Gott hängen. Und deswegen kann es gut sein, in so einem Fall, so der Liebe zum Geld oder dem Geiz zu widersagen und den aus mir rauszuschmeißen. Auch das ist was du öfter machst. Es genügt nicht, das einmal zu machen, dann ist es für alle Ewigkeiten gut. Was Ähnliches ist es auch mit Ängsten. Ängste, die immer wieder kommen. Ich meine nicht eine, die einmal kommt. Ängste, die immer wieder kommen, habe ich wahrscheinlich irgendwo in mein Denken reingelassen. Ich habe irgendwann angefangen, mit dieser Angst zu paktieren. Und wenn ich sie in mein Denken reingelassen habe, muss ich sie aus meinem Denken auch rausschicken. Und das mache ich, indem ich sage, hey Angst, ich widersag dir, raus mit dir, ich schmeiß dich raus aus meinem Leben. Du hast keinen Anteil mehr an meinem Denken. Ich will dich nicht haben. Also nicht nur sagen, Herr Jesus, nimm mir das weg, sondern das, was du selber reingelassen hast, musst du auch selber rausschicken. Du kannst um Kraft von Jesus bitten, dir dazu helfen, aber du triffst die Entscheidung. Du sagst, ich schneide mich ab von dem Ding. Das ist das Gleiche, wie wenn du dich auf Okkultismus eingelassen hast, wenn du dich im Bereich Sexualität auf Sachen eingelassen hast, die nicht gut sind, wenn du dich im Bereich Zorn und Bitterkeit eingelassen hast, dass du den Zorn Raum gegeben hast in dir, der Bitterkeit Raum gegeben hast in dir. Ist es an dir, dich von diesen bösen Wurzeln abzuschneiden? Ist es an dir, das rauszuschmeißen, zu sagen, Herr, ich trenne mich von dem. Auf Wiedersehen. Ciao. Und das immer wieder zu machen. Viertes Prinzip für den geistlichen Kampf ist ein mächtiges, mächtiges, mächtiges Prinzip und das ist, was auch immer du ins Licht bringst, hat allein dadurch schon einen großen Teil seiner Kraft verloren. Was heißt ins Licht bringen? Wir neigen dazu, die Dinge, die uns echt unangenehm sind und die uns schlecht gelungen sind und wo wir uns dafür schämen, wir neigen dazu, die für uns zu behalten und niemandem davon zu erzählen. Und das ist eine Gefahr, weil in der Regel genau dieses ins Licht bringen des Verborgenen, das wäre, was den Durchbruch bringen würde. Ich mache ein Beispiel. Du hast irgendeine verborgene Sünde und indem du es aussprichst in der Beichte, indem du es ins Licht bringst in der Beichte, merkst du schon, wie ganz viel von dieser Last weg ist. Oder du hast in deiner Ehe oder in deiner Beziehung so einen schwelenden Konflikt, aber du willst es nicht ansprechen, weil du weißt nicht, wie dein Mann oder deine Frau darauf reagieren würde und dann schleppst du es mit dir rum und das Ding wird aber in deinem Herzen immer größer. In dem Moment, wenn du es aussprichst, wirst du merken, ist schon viel, 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 viel passiert. Oder du hast irgendein tiefliegendes Problem und es ist dir ganz unangenehm und peinlich und das hat noch nie jemand erfahren und niemand darf das wissen. Such dir einen geistlichen Begleiter, such dir einen Mensch deines Vertrauens, einen Christ, der ein guter Ratgeber ist und sprich's einfach aus. Er muss nicht unbedingt eine wahnsinnige Kenntnis haben, dir einen Rat geben zu können. Es genügt, wenn du diese Mauer des Schweigens durchbrichst und es ins Licht bringst. Sachen ins Licht bringen. Oder du hast wirklich unter einer Sache zu leiden, die dir furchtbar unangenehm ist. Sagen wir mal, du leidest unter einer sexuellen Sünde. Du hast ein Problem mit Pornografie. Ich sag dir, es passiert was Mächtiges, wenn du dir zwei oder drei Freunde, gute Vertraute, nicht irgendjemand auf der Straße, gute Vertraute an deiner Seite holst und sagst, Brüder, ich will vor euch mal das bekennen. Ich will das ins Licht bringen. Könnt ihr für mich beten? Ich sag dir, es ist eine machtvolle Waffe zum Sieg. Eine unangenehme, der Teufel versucht uns immer einzureden, dass uns keiner mehr lieben würde, wenn wir schwach sind. Die Wahrheit ist, wir tragen oft Masken und die Befreiung wäre oft für uns, einfach die Maske abzunehmen und zu sagen, schau mal, so arm bin ich, an dem und dem Punkt hänge ich selber. Der vierte Punkt ist das Blut Jesu anwenden. Ich hatte einmal, als ich neu in eine Wohnung gezogen war in München, hatte ich auf einmal in dieser Wohnung immer Angst. Das ist ganz komisch, weil ich sonst kein so ängstlicher Mensch bin. Und mir hat ein alter Freund den Tipp gegeben, ich soll doch so bildhaft das Blut Jesu nehmen und es über jeden Meter dieser Wohnung ausrufen oder aussprengen. Und irgendwie, ich hatte mich in der Wohnung immer unwohl gefühlt. Ich wusste nicht, wer hat da vorher drin gewohnt. Und es war ein riesen Wohnblock und ein bisschen komische Atmosphäre. Aber ich habe angefangen, das treu zu tun. Ich habe gesagt, Jesus, dein Blut ist vergossen worden, damit alles Böse durchbrochen wird. Dein Blut ist vergossen worden, um Sünde, Tod und Teufel zu besiegen. Und Jesus, so im Glauben, stelle ich mir vor, dass jetzt dieses Blut über jeden Meter von dieser Wohnung kommt. Das ist vielleicht eine kindische oder ein bisschen sehr einfache Vorstellung, aber es ist egal. Es hat mir geholfen, es hat in meinem Glauben was gemacht und es hat mit meinen Ängsten absolut was gemacht. Das Blut Jesu hat unglaublich große Macht. Durch das Blut, das Jesus am Kreuz in Golgatha vergossen hat, wurden Sünde, Dämonen und alle Macht des Bösen zerbrochen. Aber auch wie bei der Bibel, die ihren Zweck nicht darin erfüllt, dass sie im Bücherregal steht, sondern die ein Schwert ist, das du anwenden musst. Genauso ist das Blut Jesu nicht irgendwas, wo du mal in der Bibel drüber liest oder wo du weißt, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben und so, sondern es ist was angewendet werden will in deinem Leben für dein spezifisches Problem. Du kannst über diese Unvergebenheit zwischen deiner Schwiegermutter und dir, kannst du das Blut Jesu anrufen? Kannst dir vorstellen, dass das Blut Jesu da Heilung und Reinigung reinbringt, wenn du sagst, menschlich ist da kein Weg mehr, so viel Unversöhntheit. Und du kannst über diese wiederkehrende Sünde in deinem Leben, gegen die du ankämpfst, oder über diese innere Verletzung in deinem Herzen, über die du nicht hinwegkommst, kannst du das Blut Jesu ausrufen? Kannst dir vorstellen, dass das Blut Jesu das bedeckt wie eine Decke, wie ein Mantel, das Böse wegnimmt? Der sechste Tipp ist das innere Gebet. Das innere Gebet ist eine Gebetsform, die nicht in erster Linie mit Denken und Sachen sich vorstellen zu tun hat, sondern ein ganz einfaches, liebendes Verweilen bei Gott ist. Ich habe über das Thema schon in früheren Lehrserien öfter gesprochen, zum Beispiel in der Lehrserie Ein geheimnisvoller Garten, deswegen hier nur am Rande, und es gibt auch gute Literatur zu dem Thema, nur am Rande. Es gibt Zeiten, wo Angriffe so heftig sind, wo es in uns so sehr tobt, dass es schwer ist, klare Gedanken zu fassen und dass es ganz schwer ist, irgendwie sich in die Ruhe zu bringen. Und in der Zeit ist es manchmal das Einzige, was ich tun kann oder das Einzige, was du tun kannst, einfach vor Jesus zu sein, zu sagen, Herr, hier bin ich, nichts Großes zu bringen, aber ich will einfach bei dir verweilen. Und dieses Gebet ist ein gutes Gebet. ist ein wunderbares Gebet. Es ist nicht weniger wert, als fromme Gefühle und großartige Gedanken zu haben. Das innere Gebet, einfach bei Jesus zu verweilen, so gut es nur geht, ist eine der stärksten Waffen. Bis zu dem Punkt, dass Teresa von Avila sagt, wenn jemand im inneren Gebet nicht nachlässt und nicht getäuscht werden will, wird er sicher ans Ziel kommen. Einfach nur aufgrund dieser zwei Prinzipien. Wenn ich nicht absichtlich in was Bescheuertes reinlaufe und wenn ich weiter mit dem inneren Gebet mache, kann ich nicht fehlgehen langfristig. Das finde ich gigantisch. Letzter, siebter Tipp. Im Psalm 18, Vers 4 heißt es, ich sage zum Herrn oder ich rufe zum Herrn, sei gepriesen und ich werde von meinen Feinden errettet. Das ist ein altes Prinzip und dieses Prinzip heißt, Lobpreis ist eine der entscheidenden Waffen für den Sieg. Das Wichtige ist, Lobpreis, wenn es dir eh gut geht, ist nicht so besonders. Also, hey, es ist wunderbar. Ich wünsche dir von Herzen, dass es dir immer gut geht und Gott freut sich absolut, wenn du Lobpreis machst, wenn es dir gut geht. Aber die befreiende Wirkung von Lobpreis, die dich aus dem Dunkel rausholende Wirkung des Lobpreises wird am deutlichsten, wenn nach äußeren Gesichtspunkten eigentlich alles dagegen sprechen würde. Ja? So wie Teresa von Avila sagt, ein Gott sei gelobt in der Trübsal, ist mehr wert als 1000 Danksagungen im Wohlergehen. Na, ist klar, wenn es dir schlecht geht und du dich trotzdem zum Lobpreis entscheidest, ist es ein viel größerer Akt des Glaubens. Und wir lesen, das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, euer Glaube. Unser Glaube ist das, was uns den Sieg verleiht. Und du brauchst richtig viel Glaube, um Lobpreis zu machen, um Gott zu preisen, wenn es dir eigentlich schlecht geht. Aber du wirst es merken, in dem Moment, wo du das machst, stellst du dich auf die Siegerseite. Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Lobpreis verändert die ganze Atmosphäre in deinem Kopf, verändert die geistliche Atmosphäre um dich herum. Aber fang mit dem Lobpreis nicht dann an, wenn die Prüfung oder der Test oder der Angriff vorbei ist, sondern mach es in der Kampfsituation. Lobpreis ist ein Mittel zum Sieg und zum Kampf. Das waren meine 7 Tipps für Umgang in Kampfsituationen. Ich gebe euch noch 2 abschließende Hinweise. Erster Hinweis ist, also diese 7 Tipps sind Praxistipps und was ich jetzt sage, ist sowas nur, was es gut ist, mit im Kopf zu behalten. Die erste Sache ist, triff nie eine wichtige Entscheidung in einer Kampfsituation. Es gibt oft Situationen, die uns emotional so anschreien, die mit so einer Gewalt auf uns einprasseln, dass es weise ist, einfach nur abzuwarten. Dass es einfach gut ist, ein paar Tage verstreichen zu lassen. Ich erinnere mich, ich war kurz bevor meine liebe Frau, jetzige Frau Jutta und ich zusammengekommen sind als Paar, war es ein großes Hin und Her, es war eine Berufungsfrage in mir und es waren große Kämpfe in mir. Und ich hatte so das dringende Bedürfnis, jetzt sofort diesen Punkt zu klären und Jutta anzurufen, obwohl in mir alle Stürme getobt haben. Und ich habe vorher meinen geistlichen Begleiter angerufen und er hat zu mir diesen Rat gegeben. Er hat gesagt, triff nie eine Entscheidung in einer Kampfsituation. Und ich weiß im Rückblick heute, dass es unendlich gut war, dass ich damals nicht angerufen habe, dass ich damals einfach ein paar Tage abgewartet habe, bis der Kampf ruhiger geworden ist. Triff nie eine Entscheidung, wenn du massiv mit Angst, massiv mit Angriffen in deinem Denken zu tun hast, sondern suche erst Frieden in diesem Kampf, Ruhe und Sieg in diesem Kampf und dann nach ein paar Tagen triff eine Entscheidung. Zweiter Hinweis. Es gibt Situationen, wo du nicht eine Antwort bekommst, sondern wo Gott dir einfach seinen Frieden schenken möchte. Es gibt Kampfsituationen, wo nachher einfach alles gut ist, wo einfach am Schluss alles wunderbar ist. Aber es gibt auch Situationen, leidvolle Situationen, kampfvolle Situationen, wo einfach du am Schluss auch nicht mehr weißt wie vorher, nicht mehr Antworten hast als vorher, aber auf einmal deinen inneren Frieden wieder hast. Und ich sag dir, Du brauchst nicht in allen Situationen immer eine Antwort, aber du brauchst in allen Situationen den Frieden Gottes. Du brauchst die Gegenwart Gottes. Das ist die erstaunliche Geschichte im Buch Hiob. Der Hiob bekommt bis ans Ende vom Buch Hiob eigentlich keine Antwort, warum es ihm so schlecht ging und warum Gott ihm nicht geholfen hat und so weiter. Sondern was er am Schluss bekommt, ist einfach eine Gottesbegegnung und die ist genug. Ich will dich ermutigen, suche inmitten von Kampfsituationen, auch unabhängig von Lösungen und von Antworten, such seine Gegenwart. Sag zu ihm, Herr, du siehst, dass mein Boot in einem großen Sturm ist. Und wenn du im Boot bist, dann ist mir das genug. Weil du kannst mit einem Wort sagen, Sturm sei still. Aber auch wenn du das nicht sagst, weiß ich, du bist bei mir im Boot. Und ich brauche noch dringender deine Gegenwart. Ich brauche noch dringender den Frieden deiner Nähe, als ich einen äußerlichen Durchbruch in dem Punkt brauche. Denn wir werden nicht in allen Lebenssituationen immer alle Lösungen finden, alle Durchbrüche. Wir werden nicht von allem Leid verschont bleiben. Aber er hat uns zugesagt in Matthäus 28,20, dass er bei uns sein wird, in jeder Situation, bis ins Ende der Welt. Und diese seine Gegenwart, und zwar nicht nur im Glauben, ich weiß schon, er ist gegenwärtig, sondern in der Erfahrung, dass ich spüre, dass ich wahrnehme, er ist da. Diese Gegenwart gibt uns die Kraft zu kämpfen, die Kraft weiterzugehen. Und es ist das, wozu wir berufen sind. Kämpf den guten Kampf des Glaubens und lass dich nicht entmutigen. Wiederhören, ciao.